Liebe Schwestern und Brüder, wir haben ja im Rahmen der Einleitung schon eine Brücke gebaut zu den ersten beiden Kapiteln des Buches Jona. Heute nun Kapitel 3, ich lese die 10 Verse und dort heißt es: Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinde noch Schafe Nahrung zu sich nehmen. Und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte. Und er tat's nicht. Jona bekommt eine zweite Chance. Kapitel 3 beginnt fast genauso wie Kapitel 1. Dort hieß es: Gott sprach zu Jona, geh nach Ninive. Und Kapitel 3, Vers 1, Jona, geh nach Ninive. Also er bekommt eine zweite Chance. Jona erlebt die Wende in seinem Leben in der größten Verzagtheit. In der untersten Kabine und tief unten im Meer, da ist er nachdenklich geworden. Paul Gerhardt sagt einmal: Ich lag in tiefster Todesnacht. Du wurdest meine Sonne. Und Martin Luther sagt: Gott hebt seine Heiligen immer aus der Hölle in den Himmel. Und so ungefähr war es ja bei Jona. Gott beginnt so diese zweite Chance, als wenn nichts gewesen wäre. Gott sagt nicht: Jona, hast du nun was daraus gelernt und hättest du dir das nicht ersparen können? Das hat er auch nicht bei dem sogenannten verlorenen Sohn getan. Als der nach Hause kommt und sagen will: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, da fällt ihm Gott schon in den Arm und sagt: Hol die besten Kleider, wir wollen Fest feiern. Also wir hören keinen Vorwurf. Aber Gott lässt sich auch nicht von seinem Ziel abbringen. Gottes Führung im Leben Jona setzt immer da ein, wo die dunklen Punkte, in diesem Fall der Ungehorsam, ausgeräumt worden sind. Ich weiß nicht, ob ihr noch auf Friedhöfen solch eine alte Pumpe kennt, wo man so einen Pegel bewegen musste. Und dann war es in der Regel so, dass da am Anfang rostiges Wasser rauskommt. Das hängt einfach damit zusammen, dass das da lange abgestanden war. Und wenn man kein Insider war, dann hat man vielleicht gesagt: Das will ich meinen Pflanzen nicht antun. Insider wussten, man muss noch ein bisschen weiter pumpen. Und wenn das rostige Wasser abgelaufen ist, dann kommt frisches, klares Wasser. Und so ist das auch, damit wir Gottes Stimme hören. Es muss erst all das Rostige, all das, was wir im Aufstand gegen Gott ihm verweigert haben, raus. Und dann kann er wieder neu Klartext reden: Jona, geh nach Ninive. Aber es ist ein kleiner Unterschied. In Kapitel 1 hat Gott dem Jona auch gleich gesagt, was er dort sagen soll. Und da ist er einfach erschrocken. Geh nach Ninive und sag den Leuten, ihr Böses tun, ihr Frevel, das kann nicht einfach auf der Tagesordnung bleiben. Das muss ausgeräumt werden. Das halte dieser Stadt vor. Und davor erschrickt Jona. Beim zweiten Mal sagt Gott nur, Jona, geh nach Ninive und sag ihnen dort, was ich dir sagen will. Da hätte man ja nun auf den Gedanken kommen, vielleicht kommt jetzt eine etwas softere Botschaft, so wie wir ja eigentlich auch in den Gottesdiensten gerne nur so Streichelbotschaften, ein bisschen Placebo-Evangelium hören. Dann kann man hinterher unbeschwert da auch Kaffee trinken. Also geh nach Ninive und Gott sagt an dieser Stelle noch nicht, was dann dort auf ihn wartet. Hinzugehen und den Leuten was Unangenehmes zu sagen, das ist auch eine dumme Sache. Mir fiel eigentlich im Verhältnis zu dem, was hier bei Jona steht, eine ganz harmlose Sache ein. Liegt einige Jahre zurück, ich vermisste im Gottesdienst jemand, erkundigte mich bei einem und dann sagte der mir, ja, die konnten heute nicht kommen, die tapezieren. Nun gut, das muss man wissen, aber in dem Augenblick war mir klar, als wenn Gott zu mir spricht, du musst jetzt dahin und nicht erst, sagen wir mal, in der nächsten Woche fragen, warum habe ich euch vermisst, sondern sie beim Tapezieren überraschen und ihnen sagen, ich kenne ein Gebot. Also mein Weg, ich bin dann hingegangen, weil ich merkte, ich muss gehorchen. Aber es war nicht so, dass die danach in Sack und Asche Buße getan haben. Sie haben gemeint, es muss morgen unbedingt fertig sein und haben dann weitergemacht. Also man überbringt nicht gerne eine Gerichtsbotschaft. Und ich habe ja hier so drei Stichworte geschrieben, das ist mir ein Wortspiel. Es geht hier in diesem Text, wenn wir ihn gleich näher unter die Lupe nehmen, darum, dass wir etwas auszurichten haben, eine Botschaft, dass das Ergebnis dieser Botschaft aufrichten ist, obwohl die Botschaft eine Gerichtsbotschaft ist. Das sind so drei Stichworte, da könnte man diesen Text mit einsäumen. Also, Jona muss hin, predige, was ich dir sagen werde. Gott entkräftet Jonas Fluchtgrund, er nimmt selbst die Verantwortung für diese Predigt. Jona ist nur ein Bote wider Willen, aber das bleibt einem manchmal nicht erspart. Dass Gott ernst zu nehmen ist, das konnte er ja jetzt in dieser Stadt an seiner eigenen Lebensgeschichte deutlich machen. Und von daher wirkt auch seine Bußpredigt glaubwürdig. Überliefert ist nur ein Satz, also wer kurze Predigten liebt, der kriegt hier ein gutes Beispiel, nämlich noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Amen. Ich würde jetzt eigentlich gerne mal einige, ich mache es aber nicht, fragen, wie lange ihr schon Mitglied der Gemeinde seid. Aber allgemein frage ich mal, wer ist dann schon wenigstens 50 Jahre dabei? Wer ist schon 60? Gut. Jetzt könnte ich immer weiter fragen und vor jedem Einzelnen kommen und sagen, du bist 50 Jahre dabei. Nehmen wir mal an, man hat 6 Wochen Urlaub gehabt, früher war das ja noch nicht mal, höchstens 3, hat auch noch einige Sonntage gefehlt. Damit ich leichter im Kopf rechnen kann, sage ich immer, dann warst du 40 Mal als Pastor länger und öfter, aber andere 40 Mal in einem Gottesdienst. Das bedeutet, du hast 40 mal 40, das sind 1600 Predigten bisher gehört. Und wer 50 Jahre dabei ist, der hat dann wenigstens 2000 Predigten gehört. Und wer 20 Jahre dabei ist, der hat wenigstens 8 bis 10.000 Predigten gehört. Leute, ich gratuliere euch. Was habt ihr für einen geistlichen Magen, was ihr schon alles verdaut habt? Und hier ist nur eine Predigt. Mit dieser Wirkung. Für Jona war das noch eine Wirkung, die er gar nicht so begrüßt hat, über die er sich gar nicht so gefreut hat. Aber was wäre das, wenn man mal so als Prediger erleben würde, man predigt und hat eine ähnliche Wirkung. Also so Gottesdienstbesucher, und man freut sich, wenn ihr mal kommt, aber ich kenne einen Pastor, der hat einmal 3 oder sogar 4, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, jeden Sonntag dieselbe Predigt gehalten hat. Als dann am 3. Sonntag die Leute sich beschwerten, da hat er gesagt, ja, ich habe noch nicht gemerkt, dass ihr das schon getan habt, was ich vor 2 Wochen gesagt habe. Aber eigentlich wäre das echt. Immer mal wieder daran erinnern, Gott sprach zum 2. Mal zu Jona. Das reichte da also 2-mal. Und dann tat es Jona. Ergebnis, die Leute von Ninive fassten Vertrauen zu Gott. Es heißt hier nicht im Text, sie glaubten der Predigt des Jona, sondern es heißt, sie glaubten Gott. Das heißt, sie haben herausgehört, was man, wenn man verantwortlich ein Prediger ist, eben gerne wünschte, dass die Leute nicht nur das behalten, was man versucht weiterzugeben, sondern dass hinter jeder Predigt deutlich wird, hier spricht Gott zu mir. Und der Bote verschwindet im Hintergrund. Ich war vor vielen, vielen Jahren einmal in einer Stadt, wo wir in der Stadthalle eine Evangelisation hatten. Und vor einigen wenigen Jahren war ich wieder dort. Dann kommt eine Frau am Ausgang auf mich zu und sagt, ach Bruder Schäfer, ich werde diese Evangelisation nicht vergessen. Ich sage, schön, ja, ich habe mich da für Jesus entschieden. Na gut, da freut man sich und wächst 2 Zentimeter. Es kommt wieder im Ausgang eine Frau auf mich zu und sagt, Bruder Schäfer, die Evangelisation, die werde ich nicht vergessen. Ich denke, oh, Sie haben da einen Witz erzählt, den habe ich bis heute behalten. Ja, Leute, das ist die Frage nach der Wirkung unserer Verkündigung. Noch 40 Tage und diese wunderschöne Stadt am östlichen Ufer des Tigris gelegen. Zur Zeit Jonas, Kapitel 4 steht das, 120.000 Einwohner. Aber es gibt auch außerbiblische Quellen, die etwas von der Größe und von der Pracht dieser Stadt beschreiben. Ich las in einem Buch, das war so das New York der Antike. Diese Stadt soll in Trümmern sein. Durch diese Stadt ging eine 30 Meter breite Königstraße. Nach der Stadtmauer ein 50 Meter breiter Stadtgraben, also eine abgesichert in jeder Weise. Heute gibt es dort noch einen Hügel, der ist nach Jona benannt, bis heute. Und ganz in der Nähe gibt es die Stadt, die fast jeden Tag irgendwo in den Nachrichten vorkommt, nämlich Mosul. Und in dieser Stadt lebten bis vor kurzem im Irak die meisten Christen. Und da sind diese 38 Leute enthauptet worden. Das heißt, Ninive ist auch heute auf der Tagesordnung Gottes, wenn man das allein geografisch sieht. Gott sendet seine Boten aus und hier wird berichtet, dass das mit dieser Wirkung verbunden ist, dass selbst der König von seinem Thron runtersteigt und Buße tut. Es gibt, 1932, 33 hat man das gefunden, ausführliche Königslisten. Der Start ist 1800 Jahre vor Christus. Diese Listen, aber die Stadt ist noch älter. Und bei einem König, der so um 800 vor Christus gelebt hat, wird vermerkt, dass in seiner Zeit eine religiöse Reform war. Also da wird nicht von einem Buß- und Bettag berichtet, da werden auch nicht die Einzelheiten, die hier in diesem Buch stehen, alle bestätigt, Aber bei einem einzigen König ist diese Anmerkung. Ich suche für diese biblischen Texte auch keinen außerbiblischen Beweis. Jedenfalls, es heißt, sie bekehrten sich. In der Bibel ist das Wort für Bekehrung und Buße manchmal dasselbe, wenn man die Übersetzungen sieht. Und dieses Wort hat nun nichts zu tun mit Büßen. Ich habe ungefähr 30 Bibelstellen nachgelesen, wo im Alten Testament dieses Wort vorkommt und auch eine ganze Reihe im Neuen Testament. Und da kommt das immer vor, wiederbringen. Etwas, was man geliehen hat oder gestohlen hat, wiederbringen. Also seinem Eigentümer wiedergeben. Und es gibt noch viele andere Übersetzungen, wo immer das Wort Schub steht im Alten Testament. Zum Beispiel auch an der Stelle, die wir alle kennen, im Psalm 23, Vers 3. Luther hat die übersetzt, er erquicket meine Seele. Da steht das Wort für Buße. Also, und es gibt ein Buch von einem Theologen, das heißt die Freude der Buße. Vom Wortstamm im Deutschen, verführerisch, das hat mit Büßen zu tun. Und wenn es mal irgendwo nicht so läuft in der Gemeinde, dann gibt es garantiert jemand, der aufsteht und sagt, was reden wir jetzt so viel, wir müssen mal wieder alle Buße tun. Und dann würde ich immer gerne wissen, was geht dann in unseren Köpfen vor? Ich glaube, keiner wagt dann zu widersprechen, aber man weiß auch nicht genau, was man dann tun soll. Das neutestamentliche Wort Metanoia für Buße, das ist ähnlich wie das alttestamentliche. Wir kennen Physik und wir kennen Metaphysik. Da wird das beschrieben, was über die Grenzen der Physik hinausgeht. Und Metanoia, da steckt das Wort Noetik drin, das heißt alles, was mit unserem Denkapparat zu leisten ist, was hier oben so geschieht. Und Metanoetik bedeutet, da geht es um etwas, was unsere Grenzen sprengt, was über unsere Grenzen hinausgeht. Und das ist das, was Augustinus einmal so gesagt hat, wir sind geschaffen zu dir hin, o Gott, und unsere Seele ist unruhig, bis sie ruht, o Gott, in dir. Buße tun ist deshalb weniger mit der Blickrichtung nach hinten verbunden. Was habe ich alles falsch gemacht? Was muss ich jetzt bekennen und bereuen? Im Zusammenhang mit diesen Verben in der Bibel kommt das gar nicht so vor, sondern Buße bedeutet nach vorne schauen, wo gehöre ich hin, was habe ich verloren, wovon habe ich mich getrennt, von welchen Wurzeln bin ich abgeschnitten. Hätte ich da eher dran gedacht, hätte ich schön zu diesem schönen Rosenstrauß hier auf der anderen Seite noch eine ähnliche Topfpflanze aufgestellt. Und dann hätten wir anschaulich Folgendes. Der Rosenstrauß, heute schön zu sehen, ist nach 8 Tagen irgendwo im Biomüll. Während die Topfpflanze die Wurzeln hat, auch nach 8 Tagen noch blühen würde. Buße tun bedeutet deshalb, wieder zu unseren Wurzeln zurück. Und dass das dann auch mit Abkehr von dem verbunden ist, was wir hinter uns zu lassen haben, ist eine andere Sache. Aber das ist nicht die Bedeutung dieses Wortes. Und deshalb ist Buße eigentlich eine fröhliche Sache. Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Buße kann man nur tun, wenn man wieder in die Nähe Gottes zurück will. Und das heißt eigentlich das Wort, aber das bedeutet auch, dass die Nähe Gottes erfahren werden muss. Ich habe einmal die Apostelgeschichte durchgelesen und mir alle Verse rausnotiert, wo es heißt, dass Menschen aufgrund von Zeugnissen, von Predigten, bei Petrus und Paulus überwiegend, hinterher zu Gott zurückgefunden haben. Also wo einfach durch Ausrichtung, was wir hier auch jetzt in der Predigt tun, einer Botschaft, eine Wirkung war. Menschen wollen zurück zu ihrer Wurzel. Und wenn man dann aber schaut, dann gehen allen diesen Ereignissen Berichte voraus, wo die Menschen die Nähe Gottes erfahren. Also da hat man nicht einfach mal so gepredigt und dann haben manche gedacht, ja, das hört sich ganz gut an, sondern da wurde an einer Tempeltür jemand, der lange gelähmt war, wieder in die Lage versetzt zu gehen. Und dann kam ein Schrecken über alle. Und da konnte Petrus predigen und da hat die Predigt gewirkt. Und ein andermal heißt, da gab es eine Frau, die hat für die Armen Röcke genäht. Da war ein Zeichen da. Und aufgrund dieses Zeichens sind andere gläubig geworden. Das heißt, Buße tun ist etwas anderes, über Buße reden, Buße fordern, Buße einklagen. Wird zuerst, möglichst der andere. Buße geschieht überall da, wo Menschen durch die Nähe Gottes aufgeschreckt werden manchmal, weil Gott ein heiliger Gott ist, oder wo andere über die Nähe Gottes sich unendlich freuen. Und deshalb lade ich euch heute auch zur Buße ein, und zwar aus folgendem Grund. Es gibt in der Bibel ein Wort, und da sammle ich Beispiele, und ich habe bisher ganz wenige. Da heißt es, wisst ihr nicht, dass Gottes Güte euch zur Buße leiten soll? Ich habe, wenn ich an mein Leben zurückdenke, könnte ich viele Beispiele erzählen, wo Leute Buße getan haben, weil es ihnen dreckig ging, weil sie krank waren, weil sie ähnlich wie Jona irgendwo, jetzt vielleicht nicht gerade im Bauch des Fisches, aber sich zumindest so ähnlich fühlten wie Jona, oder wo sie plötzlich so die Midlife-Krise kriegten und sagten, was soll alles noch werden in meinem Leben? Und dann haben sie angefangen auch zu fragen, was denn Gott kann. Oder wo irgendetwas schiefgegangen ist. Aber Buße tun, weil du heute Mittag wieder in eine Wohnung kommst, die du dir leisten kannst, während heute viel mehr Menschen auf der Erde nicht wissen, wo sie die nächste Nacht verbringen. Buße tun, weil das Auto bezahlt ist, das du fährst. Buße tun, dass wir unfallfrei hierher gekommen sind, also weil Gottes Güte uns zur Buße leiten soll. Buße, dass wir in unserem Alter eine ärztliche Versorgung haben, wie ganz wenige auf der Welt, außerhalb unseres Landes. Buße tun, weil wir einigermaßen gesund sind oder ganz. Das heißt, weil wir Gottes Nähe in seinen Gaben erfahren, in seiner Güte erfahren. Und deshalb sollten wir immer wieder neu an sein Herz. Also Buße tun ist eine Vorwärtsbewegung und nicht ein Rückwärtsschauen, weil es alles nicht geworden ist. Das ist das, was unser Text uns lehrt. Und dann gibt es noch etwas anderes, was wir aus diesem Text lernen können. Und das ist, Gott ist freier Herr über alle Dinge und über alle Menschen. Wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, müsste man das entfalten. Für die Israeliten war diese Lehrgeschichte auch gleichzeitig, wir sind zwar Gottes erwähltes Volk, Gottes erste Wahl, aber er hat auch die anderen nicht ausgeklammert. Also er ist auch Herr über alle Heiden, über alle, die nicht glauben. Auch Heiden über Mosul, so wie es heute ist, so wie er Herr ist über Ninive. Er ist souveräner Herr über alle Lasterflächen dieser Welt. Er ist Herr, wo sein Name nicht verehrt wird, wo seine Herrschaft nicht anerkannt wird. Er ist Herr, wo Leute glauben, durch eine neue Weltanschauung oder durch eine neue Religion ein tausendjähriges Reich zu schaffen, das sie nach 12 Jahren beerdigen mussten. Oder wo sie rufen, es gibt keinen Gott außer Allah. Auch da ist unser Gott, der Vater Jesu Christi, Herr. Und vielleicht kommt eine Zeit, wo er Männer und Frauen beruft, die dann zwar nicht Jona heißen, aber wie Jona einfach auch durch eine Gerichtsbotschaft eine Wende herbeiführen. Gott ist Herr. Das kann man hier aus dieser Geschichte lernen. Er ist Herr, wo wir ihm die Tür weisen. Er kommt immer in sein Eigentum. Und wenn wir ihm die Tür weisen, oder wenn du heute auch nach diesem Gottesdienst sagen wir, wieder zur Tagesordnung übergehst, anstatt zu sagen, ich will mich jetzt auch an das Herz dieses Gottes werfen, und sein Wille soll geschehen in meinem Leben. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das ist Buße tun. Dann hat er eigentlich an sein Eigentum geklopft, wenn du ihm die Tür weist. Aber was dieser Text auch sagt, Gott ist Herr über seine eigenen Entschlüsse. Er ist kein wankelmütiger Gott, der heute so sagt, nach 40 Tagen alles kaputt, sondern der dieser Stadt eine Chance zur Buße schenkt. Gott ist nicht nur der Schöpfer der Welt, wie ein Maschinenbauer, der eine Maschine gebaut hat und der dann einfach die Räder seines Schöpfungswerkes klappern lässt, sondern was unser Gott geschaffen hat, das will er auch erhalten. Und deshalb will er letztlich auch diese Stadt erhalten. Er ist lebendiger Herr, souverän, er handelt nach seinem freien Willen. Das einzige Problem ist, und deshalb haben wir auch manchmal beim Bibellesen Schwierigkeiten, wenn wir Gottes Handeln sehen, in diesem Fall, dass Nineveh doch nicht kaputt gegangen ist. Nineveh ist erst 140 Jahre später kaputt gegangen. 612 vor Christi, da war alles platt. Da kamen die Babylonier und die Meder und haben die Stadt zerstört. Also nicht nach 40 Tagen. Gott ist souveräner Herr, das heißt, nach 40 Tagen ist nichts passiert. Dann schließen wir daraus, ach so, der hat da gesessen und es gereute ihn. Das heißt, wir finden dann ein Eigenschaftswort, das beschreibt, was auf unser seelisches Empfinden zutrifft, wenn man etwas androht und es dann nicht tut. Dasselbe ist, wenn etwas geschieht in der Weltgeschichte, was wir nicht begreifen, kann Gott auch zerstören. Natürlich, es ist sein Eigentum, er kann zerstören, hätte auch nie zerstören können. Dann sprechen wir von dem zornigen Gott. Aber das ist nicht der zornige Gott, dem die Nerven durchgegangen sind, wie mir gelegentlich. Letzte Woche, wenn ich immer noch keinen Internetanschluss habe. Was entdecken wir in diesem Text noch? Wir entdecken in diesem Text, wie wir unter den Einfluss der Gnade und der Liebe Gottes kommen können. Und das bedeutet von bösen Wegen umkehren, auch keine Bedingungen stellen an Gott und Ansprüche. Herr, wenn du das und das tust, dann will ich auch. Und erkennen, dass vor Gott alle gleich sind, auch Könige, auch die da oben müssen sich beugen. Ein Wortspiel zum Schluss. Wir erleben zurzeit, wie in einem Land in Europa eine Art Mobilmachung ist. In dem Augenblick, wo eine Mobilmachung in einem Land ist, da kann man nicht mehr bürgerlich einfach so weiterleben. Normalerweise leben wir ja heute so, wir beachten einige Gesetze, aber im Übrigen sind wir frei zu denken und zu tun, was wir wollen, dürfen unsere Meinung auch sagen. Bei einer Mobilmachung werden wir alle gleichgeschaltet. Das erleben wir in der Türkei. Wenn es in der Bibel steht, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen oder die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist unter uns, dann gibt es eine göttliche Mobilmachung. Und nach einer göttlichen Mobilmachung, da kann es nicht mehr so bleiben wie vorher. Da wird alles auf den Kopf gestellt. Da kann man auch nicht mehr privat fragen, was mache ich heute, sondern die schrecklichen, abschreckenden Beispiele haben wir, was man dann machen muss. Während Gottes Wille für jeden ein ganz persönlicher Wille ist. Aber ich lade herzlich ein, dass wir jetzt in einer kurzen Stille einfach fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und uns dann nach vorne orientieren und das heißt Buße tun.